Willkommen zum Vortrag Diskettenlaufwerke am Beispiel der Commodore 1541. Ihr kennt mich vielleicht von meinen Präsentationen wie den Ultimate Talks über den C64, den Game Boy und den Apollo Guidance Computer oder von meinem Blog auf pagetable.com. In diesem Vortrag geht es um die Commodore 1541, das Diskettenlaufwerk zum C64 und 5¼ Zoll Disketten. Zuerst geht es um die geschichtliche Einordnung des 5¼ Zoll Formats sowie der 1541. Dann sprechen wir darüber, wie Daten auf einer Diskette repräsentiert werden und wie die Daten vom Laufwerk zum Computer kommen. Im zweiten Teil geht es um kreative Anwendungen, um Software, die den Zugriff auf die Daten beschleunigt, Daten in einem anderen Format ablegt oder verhindert, dass eine Originaldiskette kopiert werden kann. Und schließlich sprechen wir dann noch darüber, wie man seine alten Daten mit modernen Hilfsmitteln für die Ewigkeit bewahrt. Fangen wir also an mit der geschichtlichen Einordnung der Commodore 1541. Das Commodore 1541 Diskettenlaufwerk benutzt 5¼ Zoll Disketten. Disketten waren in den späten 70ern und 80ern der Kompromiss zwischen billigen, langsamen Bändern und den teureren, schnelleren Festplatten. Die ursprüngliche Floppy Disk, also wabbelige Scheibe, war die 8 Zoll Diskette von IBM. Dieses System wurde 1972 unter dem offiziellen Namen IBM 3740 eingeführt. Alan Sugard, der Miterfinder der 8-Zoll-Technologie, entwickelte 1976 mit seiner eigenen Firma Sugard Associates das kompaktere und billigere 5¼-Zoll-Format, die Mini-Floppy, und das dazugehörige Laufwerk. Das bekannteste Diskettenformat ist die 3,5-Zoll-Diskette, die 1981-82 von Sony als Microfloppy eingeführt wurde. Diese Sugard Mini-Floppy versprach Zugriffszeiten und Datenübertragungsraten vergleichbar mit der 8-Zoll-Diskette, aber etwa zum halben Preis, mit viel weniger Platzbedarf. Das passte 1976 vom Timing her gut zur bevorstehenden Heimcomputer-Revolution. Das Laufwerk dazu ist die Sugard SA400. Es ist recht massiv, wiegt 1,5 Kilo. Das Board hier auf der Laufwerksmechanik ist der Controller, der die Diskette in einem ähnlichen Format wie 8 Zoll Disketten beschrieb und so etwa 80 Kilobyte pro Diskettenseite unterbrachte. Apple hatte 1977 den Apple II rausgebracht und wollte nun ein Diskettenlaufwerk dazu anbieten. Steve Wozniak, Woz, fand das Sugard 5¼ Zoll Laufwerk gut, hat aber kein Interesse am eingebauten Controllerboard. Im Apple II war ja schon eine CPU und die konnte die Aufgabe des Controllers genauso gut machen. Auf Anfrage schickte Sugard 10 Laufwerke ohne Controller an Apple, aber absichtlich defekte Geräte, in der Hoffnung, Apple würde aufgeben und sich doch die Version mit dem Controller kaufen. Doch Woz durchschaute den Trick, reparierte die Laufwerke und Apple bestellte fortan die SA400 ohne Controller. Sugard bot daraufhin die Mechanik allein als die SA390 an. Commodore interessierte sich auch nicht für den Controller. Sie hatten gerade den Chiphersteller MOS gekauft und konnten so einen günstigeren Controller auf Basis der 6502 CPU selbst bauen. Das Commodore-Laufwerk war ein recht mächtiges Gerät. Es hatte 2 Laufwerksmechaniken, einen Controller mit 2 CPUs, und, der auch gleich für das Dateisystem verantwortlich war, und einen Anschluss nach dem IEEE 488 Standard. So konnte ein einzelnes Laufwerk sogar von mehreren Commodore-PET-Geräten gleichzeitig verwendet werden. Sugard waren aber nicht die einzigen Hersteller von Laufwerksmechaniken. Innerhalb weniger Jahre gab es kompatible Mechaniken von vielen Herstellern. Commodore selbst verbaute in den High-End-Geräten für den PET Laufwerke von Micropolis, Tendon und MPI und in späteren Low-Cost-Geräten wie der 1541 Mechaniken von Matsushita, Alps, Mitsumi bzw. Neutronics, Chinon, JPN und Sephronic. Sehen wir uns das erste Gerät von Commodore, die 2040 von 1978, genauer an. Auf dem Foto ist eine 4040, aber die ist baugleich. Öffnet man das Gehäuse, sieht man rechts die Mechanik von einem Laufwerk. Links sieht man das von Commodore entwickelte Analogboard für beide Laufwerke. Und auf der Oberseite ist kopfüber das Digitalboard eingebaut mit 2 CPUs, eine CPU für Laufwerke und eine CPU für Dateisysteme und die Kommunikation mit dem Pad. Und hier auf der Rückseite ist der IEEE 488-Anschluss. Auf der einen Seite gab es von Commodore in den folgenden Jahren doppelseitige Laufwerke höherer Speicherdichte, auf der anderen Seite aber auch günstigere Laufwerke. Das hier ist das erste Low-Cost-Laufwerk, die 2031 aus dem Jahre 1980. Der Controller wurde deutlich vereinfacht und besaß nun nur noch eine CPU. Und die Mechanik ist immer noch die SA390. Ab 1981 gab es von Herstellern wie Alps Mechaniken in halber Bauhöhe. Dies ist die 2031 LP Low Profile. Der Controller war immer noch derselbe. Und die bekannte 1541 aus dem Jahr 1982, das Laufwerk zum Commodore 64, ist beinahe baugleich zu dieser 2031 LP. Der einzige Unterschied ist der neue serielle Bus des VC20 und C64 statt des IEEE-Busses vom PET. Die 1541-2 von 1988 verwendete nochmals kompaktere Mechaniken von unterschiedlichen Herstellern und das Board war nochmals kostenreduziert. Zum Größenvergleich hier nochmal Familienfotos. High-Profile-Laufwerke sind halb so breit wie Doppellaufwerke und Low-Profile ist halb so hoch wie High-Profile. Und die 1541 ist nochmal kleiner als Low-Profile und vor allem ist sie aber noch weniger lang. Weiter geht's nun mit dem Format, in dem Daten auf 1541 Disketten gespeichert werden. Das ist die 5,25 Zoll Mini-Floppy. Bis auf den Verstärkungsring sieht die Rückseite aus wie die Vorderseite. Gibt es eine Schreibschutzkerbe, kann auf die Diskette geschrieben werden. Diese Diskette hat auf beiden Seiten eine Kerbe, weil man in einer 1541 Diskette umdrehen kann, um die andere Seite zu verwenden. Die Innenseite des PVC-Mantels ist mit antistatischem Stoff ausgekleidet, um Staub abzufangen und Abrieb zu verhindern. Das Medium selbst ist äußerst dünne, mit Eisenoxid beschichtete BoPET-Folie. Der Mantel hat abgesehen von der Mitte noch zwei Ausschnitte. Der eine ist für das Indexloch. Manche Laufwerke verwenden dieses Loch, um einen definierten Anfang für die kreisförmige Aufzeichnung zu haben. Bei Commodore-Laufwerken wird es nicht verwendet. Das ovale Loch gibt dem Schreiblesezugriff, Lesekopfzugriff auf das Medium. Die Daten sind in konzentrischen Spuren gespeichert. Standarddisketten sind mit 48 TPI spezifiziert, also 48 Spuren pro Zoll. Die äußerste Spur ist Spur 1, die innerste Spur 40. Die Diskette dreht sich mit 5 Umdrehungen pro Sekunde und der Kopf kann durch Auf- und Abfahren in dem Fenster unterschiedliche Spuren erreichen. Wobei das mit den 40 Spuren nur halb stimmt. Die allerersten SA400 und SA390 von 1976 waren nur für 35 Spuren ausgelegt und die ersten Disketten hatten sogar ein kleineres Loch für den Kopf. Die Commodore 2040 verwendete deshalb nur 35 Spuren und die direkten Nachfolger 2031 und 1541 übernahmen das Format. So beschreibt eine 1541 mit der Originalsoftware auch nur 35 Spuren, obwohl alle verbauten Mechaniken der 1541 alle 40 Spuren erreichen könnten. Sehen wir uns nun eine einzelne Spur an. Aus der Sicht des Kopfes ist eine Spur wie ein lineares Magnetband, das sich wiederholt. Die äußerste Spur hat so eine Länge von 42 cm und nach innen werden die Spuren aber immer kürzer. Spur 40 ist nur noch etwa 20 cm lang. Insgesamt sind das so übrigens ca. 12 Meter. Aus der Sicht des Kopfes gibt es aber keine lineare Länge. Egal auf welcher Spur der Kopf steht, jede Spur ist immer 200 Millisekunden lang. Eine Fünftelsekunde, was einer vollständigen Umdrehung der Diskette entspricht. Dennoch muss man darauf achten, dass man auf die inneren Spuren die Daten nicht mit derselben Dichte schreiben kann wie außen. Die Spur ist ja kürzer. Deswegen ist bei Commodore-Laufwerken die Diskette in 4 Dichtezonen eingeteilt. Die äußerste Zone ist Zone 3, gefolgt von 2 und 1 und ganz innen ist Zone 0. In der äußersten Zone von Spur 1 bis 17 werden Daten in maximaler Dichte aufgezeichnet. In Spur 2 von Zone 18 bis 24 die Dichte etwas geringer, in Spuren 25 bis 30 sind die Abstände zwischen den Nullen und Einsen nochmal etwas weiter und ab Spur 30, Zone 0, ist die Dichte am geringsten. In den unterschiedlichen Zonen ist die Taktung für das Lesen und das Schreiben von Bits unterschiedlich. In der schnellsten Zone wird alle 3,25 Mikrosekunden ein Bit geschrieben und in der langsamsten nur alle 4 Mikrosekunden. Das ergibt dann je nach Zone eine Bruttokapazität von etwas über 6 bis knapp 8 Kilobyte pro Spur. Insgesamt wären das 250 Kilobyte brutto. Jede Spur ist in mehrere Sektoren eingeteilt und Spuren der unterschiedlichen Dichtezonen haben eine unterschiedliche Anzahl an Sektoren. Das hier ist eine Visualisierung einer Diskettenseite. Die roten Striche begrenzen die Sektoren. Hier kann man schon mal deutlich die 4 Zonen sehen. Verlängert man die erste Begrenzungslinie der äußersten Zone, sieht man, dass die Sektoren in den inneren Spuren sehr viel enger wären, aber durch die geringere Aufzeichnungsgeschwindigkeit wird das ausgeglichen. Deshalb passen in die Spuren der unterschiedlichen Zonen jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Sektoren. In Zone 3 sind das hier Sektoren 0, 1, 2 und so weiter bis 19. Bei Zone 2 sind es die Sektoren 0 bis 18, bei Zone 1 0 bis 17 und bei Zone 0 0 bis 16. Die Nullen und Einsen werden auf die Diskette gespeichert, indem das Eisenoxid magnetisiert wird. Eine logische 1 entspricht dabei einem hochfrequenten Abwechseln von Nordpol und Südpol und eine logische 0 wird durch eine konstante Magnetisierung dargestellt. Dabei gibt es jedoch eine physische Grenze. Die Mechanik kann nur maximal 2 Nullbits hintereinander erkennen. Sind mehr Nullbits auf der Spur, kann nicht mehr entschieden werden, ob es sich zum Beispiel um 3 oder 4 Nullen handelt. Die Nutzdaten müssen deswegen so kodiert sein, dass nie mehr als 2 Nullbits hintereinander vorkommen. Commodore hat dafür eine 4-Bit nach 5-Bit Umsetzung entwickelt. Die Codes der rechten Seite haben nirgends mehr als 2 Nullen hintereinander und auch am Anfang und am Ende jedes Codes kann nur maximal eine Null stehen, da sonst beim Aneinanderreihen von Codes die Regel gebrochen würde. Diese Umsetzung heißt Group Code Recording oder GCR und wurde auch schon bei der Datenspeicherung auf Bändern verwendet. Sie reduziert die nutzbare Datenmenge um 20%. Aus den 250 Kilobyte werden dann also nur noch etwa 200 Kilobyte. Ein Nebeneffekt von GCR ist, dass die Codierung nie mehr als 8 1-Bits hintereinander produziert. Das kann man nutzen, um ein anderes Problem zu lösen. Wird nämlich eine Diskette neu eingelegt und man will Daten lesen, kann man beim Lesen von GCR-Code nicht entscheiden, an welcher Stelle ein neues 5-Tupel oder ein neues Byte anfängt. Je nachdem, wo man mit dem Dekodieren beginnt, bekommt man andere Daten. Ein Sync-Signal sind 10 oder mehr 1-Bits hintereinander. Im normalen GCR-Code können die nicht vorkommen. Solch ein Sync-Signal signalisiert nun, an welcher Stelle man mit dem Dekodieren anfangen kann. Das braucht man aber natürlich nicht für jedes GCR-Tupel, sondern es reicht einmal pro Sektor. In der Praxis ist das aber nochmal ein wenig komplizierter. Sehen wir uns an, wie Sektoren mithilfe der GCR-Kodierung und des Sync-Signals auf einer Spur gespeichert sind. Ein Sync-Signal muss zwar mindestens 10 1-Bits lang sein, aber beim Commodore-Diskettenformat sind sie immer 40 Bits lang. Nach dem Sync ist ein Sektorheader gespeichert. Er beginnt zur Erkennung immer mit der Konstante 8 und zeigt an, auf welcher Spur wir uns befinden und welcher Sektor als nächstes auf dieser Spur abgelegt ist. Die ID, das sind zwei 8-Bit-Werte, die beim Formatieren der Diskette in jeden Sektor eingetragen werden. Die Werte sollten pro Diskette eindeutig sein und helfen der Firmware, einen Diskettenwechsel zu erkennen. Die Prüfsumme ist das XOR Spur, Sektor und ID. Die Daten sind GCR-kodiert abgelegt und damit die Menge an GCR-Bits durch 8 halber ist, wird der Header noch um 2 Bytes aufgefüllt. Danach kommt der Gap, eine Lücke an 9 Bytes. Wozu die notwendig ist, werden wir später noch sehen. Nach dem Header kommt nun nochmals eine Sync-Markierung. Die Daten dahinter sind die 256 Datenbytes eines Sektors, eingeleitet durch die Konstante 7, um den Header von den Sektordaten unterscheiden zu können. Auch hier gibt es wieder eine Prüfsumme und 2 Füllerbytes. Nach den Sektordaten ist wieder eine Lücke von 7 Bytes und danach beginnt das Spiel von vorne. Sehen wir uns nun an, wie ein Sektor gefunden und gelesen wird. Nehmen wir an, der Kopf steht mitten in den Sektordaten eines Sektors auf Spur 1. Die Diskette dreht sich. Wir warten auf das nächste Sync-Signal. Wir dekodieren nun die Daten dahinter. An der 8 erkennen wir, dass es sich um einen Sektor-Header handelt. Ansonsten hätten wir auf das nächste Sync warten müssen. Nach dem Dekodieren wird klar, dass wir uns auf Spur 1 befinden und der nächste Sektor Nummer 0 ist. Wäre dies die falsche Spur, so würden wir den Kopf um die richtige Anzahl an Schritten abhängig von der Soll- und der Ist-Spur bewegen. Die Mechanik weiß nämlich in der Regel nicht, an welcher absoluten Position sich der Kopf befindet und muss sich auf die Diskette verlassen. Sollte der nächste Sektor nicht der gewünschte sein, lesen wir weiter Sektorheader, bis der richtige gefunden wurde. Ist er gefunden, warten wir auf das nächste Sync und lesen die Daten dahinter in einen Puffer und wenden die GCR-Transformation an, um an die ursprünglichen Daten zu kommen. Sehen wir uns nun das Schreiben an. Wir warten auch hier auf das Sync-Signal und sollte es sich um einen Header handeln, wird eingelesen und dekodiert. Wie auch beim Lesen wird so die richtige Spur und der richtige Sektor gesucht. Haben wir den richtigen Sektor gefunden, muss die Mechanik auf Schreiben umgestellt werden. Dabei achtet die Firmware darauf, dass exakt so viel Zeit gewartet wird, bis die Lücke übersprungen wurde. Dann werden die GCR-kodierten neuen Daten des Sektors geschrieben. Hier wird dann auch die Bedeutung der beiden Lücken klar. Die Lücke am Ende des Headers ist notwendig, um der Firmware Zeit zu geben, den Header zu dekodieren und zu vergleichen und die Mechanik auf Schreiben umzuschalten. Und die Lücke am Ende der Sektordaten ist notwendig, damit bei leicht zu schnell eingestelltem Motor das Laufwerk mit den letzten Bytes des Sektors die Lücke überschreibt und nicht das nächste Sync-Signal oder den nächsten Header. Das Lesen oder Schreiben mehrerer Sektoren ist noch interessant. Nach dem Lesen eines Sektors hat die Firmware zunächst einmal die GCR-kodierten Daten im Speicher. Sie müssen erst noch dekodiert werden und dann müssen sie über den langsamen seriellen Bus zum C64 übertragen werden. In der Zeit läuft der Motor weiter und der Kopf befindet sich am Ende über einem der späteren Sektoren. Als nächstes Sektor 1 zu lesen, würde heißen, fast eine volle Umdrehung warten zu müssen. Ideal wäre es jetzt, Sektor 7 zu lesen. In diesem Beispiel wäre also der Sektor Interleaf 7. In der Praxis ermittelt man den Interleaf oft experimentell. Wir haben also gesehen, wie eine Diskette 35 Spuren hat und wie auf unterster Ebene diese Spuren je nach Dichtezone in eine unterschiedliche Anzahl von Sektoren eingeteilt ist. Das ist dann insgesamt 663 Sektoren oder Blöcke, a je 256 Bytes, also knapp über 170 Kilobyte. Die Ebene darüber ist jetzt das Commodore-Dateisystem, das vom Laufwerk selbst verwaltet wird. Und dazu ist die ganze Spur 18 für Verwaltungsstrukturen reserviert. Die ist in der Mitte, sodass die Wege von und zu dieser Spur minimal sind. Dann bleiben noch 664 Blöcke für Dateien. Wenn jetzt eine Datei auf eine leere Diskette geschrieben wird, werden zuerst Blöcke direkt auf Spur 17 geschrieben, wieder um Kopfbewegungen minimal zu halten. Der erste Sektor ist auf 17,0. Der zweite 10 Sektoren weiter auf 17,10. Der Standardintervall bei der 15,41 ist nämlich 10. Der nächste dann auf Sektor 20, der dann auf 20 plus 10 ist 30, Modulo 21, also 9 und so weiter. Wie Blöcke verkettet sind, ist in den ersten Bytes eines jeden Blocks gespeichert. Hier zeigt der Block auf Spur 17 Sektor 10, also Hex 110a. Die restlichen 254 Bytes im Block sind die eigentlichen Nutzdaten. In diesem referenzierten Sektor steht dann 1114 in den Link Bytes, was wiederum auf den Nachfolger zeigt. In dem steht 0063. 00 ist keine gültige Spurnummer, sondern zeigt an, dass es sich um den letzten Block der Kette handelt. Das zweite Byte gibt an, wie viele Bytes in diesem Block gültig sind und zur Datei gehören. In diesem Byte ist das Byte an Offset 63 das letzte. Nachdem wir gesehen haben, wie Daten abgelegt und verlinkt sind, sehen wir uns nun an, wie sie mit Namen im Verzeichnis eingetragen sind. Verzeichniseinträge sind in einer verketteten Liste an Blöcken auf Spur 18 gespeichert. Der erste Block dazu ist Sektor 1 und in den beiden Link-Bytes am Anfang steht auch hier der nächste Block. Jede Datei hat einen Eintrag an 32 Bytes mit einem Namen von bis zu 16 Zeichen, einem Dateitypen, einer Länge in Blocks und einem Zeiger auf die Spur und den Sektor des ersten Blocks. In Sektor 0 auf Spur 18 stehen dann noch globale Informationen über das Dateisystem. Am Anfang steht der Link zu Sektor 1, dem ersten Block mit Dateieinträgen. Hier ist der Name des Dateisystems mit maximal 16 Zeichen. Die Disk-ID ist die Seriennummer, die in jeden Sektor-Header geschrieben wird. Die Kopie hier ist rein kosmetisch. Sie wird beim Formatieren gesetzt, aber nie wieder gelesen und kann auch von der eigentlichen ID von allen Sektoren abweichen. 2a bezeichnet das Format des Dateisystems. Auch das wird nie ausgewertet. Die 5 Zeichen inklusive des Leerzeichens in der Mitte können also vollständig überschrieben werden. Das A in der Dateisystemversion ist aber hier im zweiten Byte nochmal abgelegt, also ASCII-Code 4.1. Steht hier ein anderer Wert, weigert sich die 1541 das Dateisystem zu verändern. Und diese 35 Einträge zu je 4 Byte sind die BAM, die Block Availability Map, also Blockbelegungstabelle. Für jede Spur und jeden Sektor gibt hier ein Bit an, ob der Block frei oder belegt ist. Die Anzahl der freien Blöcke kann man dann recht einfach aus dieser Tabelle berechnen. Sehen wir uns nun das Laufwerk an. Die Diskette schiebt man mit dem Ausschnitt voran rein. An dieser Stange befindet sich normalerweise ein Hebel, der das Gegenstück zum Motor auf den Mittelring der Diskette drückt. So wird die Diskette zentriert und der Motor kann sie drehen. Auf dem Board links ist eine Fotodiode, um zu erkennen, ob die Diskette eine Schreibschutzkerbe hat. Ist der Schreibschutz an, so ermöglicht es die Hardware erst gleich gar nicht, den Kopf auf Schreiben zu schalten. Das Quadrat aus Keramik ist der Schreiblesekopf, das heißt, es wird immer die Unterseite der eingelegten Diskette gelesen bzw. geschrieben. Das Gegenstück hierzu drückt von der anderen Seite dagegen. Der Steppermotor rechts bewegt den Kopf nach hinten und nach vorne. Dies ist das Board der 15412. Es besteht aus einer 6502 CPU mit 1 MHz, RAM und ROM-Chips, 2 VIO-Controllern, einer für die Mechanik und einer für die Kommunikation mit dem C64 und ein Gate-Array für die restliche Logik. An die Pfostenstecker wird die Mechanik angeschlossen und die beiden Anschlüsse rechts unten verbinden die 1541 mit dem C64. Der 64-Bit-Adressraum des 6502 ist relativ leer. Die 1541 hat nur 2 KB an RAM, aber 16 KB an ROM, in dem sich der Low-Level-Code zum Lesen und Schreiben von Sektoren und zum Formatieren von Disketten befindet, sowie der Treiber-Code für das Dateisystem und die Bibliothek mit der Kommunikation mit dem C64. Die 2 I/O-Chips sind ebenfalls im Speicher eingeblendet. Der zweite VIA-Controller kümmert sich um die Mechanik. Bits, die vom Kopf gelesen werden, werden von der Hardware automatisch zu Bytes gesammelt und stehen an Port A zur Verfügung. Ebenso kann man ganze Bytes an Port A schreiben, die dann Bit für Bit in der eingestellten Geschwindigkeit auf das Medium übertragen werden. Über CB1 schaltet man den Kopf zwischen Lesen und Schreiben um. Ob an Port A neue Daten beim Lesen anliegen oder Port A bereit ist, ein neues Byte zum Schreiben zu empfangen, wird durch das V-Flag in der CPU signalisiert. Die 6502 CPU hat nämlich das Pin SO, über das externe Hardware das Overflow-Flag im Statusregister direkt setzen kann. Mit nur einem BVC-Befehl kann man so eine sehr enge Schleife bauen. Port B muss man bitweise betrachten. An Bit 7 kann man ablesen, ob gerade ein Sync-Signal erkannt wurde. In Bits 5 und 6 wählt man die Aufzeichnungsdichte. Bit 4 zeigt an, ob die Diskette schreibgeschützt ist. Bit 3 steuert die Aktivitäts-LED. Mit 2 lässt sich der Motor ein- und ausschalten und mit den unteren beiden Bits lässt sich der Kopf bewegen, indem man entweder aufsteigende oder absteigende Bit-Kombinationen reinschreibt. Den Code, der auf die Hardware zugreift, Der Code, der auf die Hardware zugreift, ist recht übersichtlich. Um den Kopf auf Lesen zu schalten, schaltet man den CB2 auf Scan auf 0, für Schreiben auf 1. Dazu müssen die obersten drei Bits des PCR-Registers, der VIA, auf 111 oder 110 gesetzt werden. Außerdem muss man das Datenrichtungsregister auf 0 für Eingabe oder FF für Ausgabe schalten. Um auf ein Sync-Signal zu warten, genügt es, so lange die Adresse 1100 zu lesen, bis das oberste Bit 0 ist. In 65.2-Assembler liest der Bit-Befehl unter anderem das oberste Bit der angegebenen Speicheradresse ins Negativ-Flag und BMI verzweigt, wenn das Negativ-Flag 1 ist. Bevor wir ein Byte von der Hardware empfangen können, müssen wir warten, bis die Hardware auch wirklich 8 Bits von der Spur gesammelt hat. Das geschieht mit dem BVC-Befehl hier, der so lange auf der Stelle tritt, bis das V-Flag von der Hardware gesetzt wird. Danach müssen wir das V-Flag selbst wieder auf 0 setzen. Das Byte vom Kopf liegt nun an der Adresse 1.10.01 an. Wir können es also mit LDA in das A-Register laden. Je nach Dichte kommt alle 26 bis 32 CPU-Takte ein neues Byte an. Ist die Abfrageschleife also langsamer oder wird die CPU unterbrochen, können Bytes versäumt werden. Das Schreiben sieht ähnlich aus. Wir schreiben den Wert im A-Register nach 1.10.01 und die Hardware wird den Bit für Bit auf die Spur schreiben. Sobald die Hardware einen neuen Wert in 1.10.01 empfangen kann, setzt sie das V-Bit in der CPU, also warten wir auch hier mit BVC und löschen daraufhin das Overflow-Flag wieder. Schreibt man in dem 26 bis 32 Takte-Intervall kein neues Byte, so wird das bisherige wiederholt. Man kann also viele identische Bytes schreiben, indem man einfach mitzählt, wie oft das V-Flag gesetzt wurde. Das Formatieren einer Diskette ist eigentlich nichts Besonderes. Es wird nur die ganze Diskette mit den jeweiligen Sektorheadern und leeren Sektordaten vollgeschrieben. Das ist der Code einer einfachen Formatierroutine für eine Spur. Für jeden Sektor wird eine Sync-Markierung geschrieben, also 5-mal die Konstante FF, also 40 1-Bits. Dann wird der bereits vorbereitete GCR-kodierte Sektorheader mit den korrekt ausgefüllten Spur- und Sektornummern geschrieben und dann die Konstante Hex55 als Lückenbytes. Dann nochmal eine Sync-Markierung. 256 kodierte Nullen für den leeren Sektorinhalt und dann nochmal eine Lücke mit Hex55-Konstanten. Wäre das alles, dann würde bei jeder Spur eine Lücke am Ende bleiben, die nicht überschrieben wird. Da können noch Sync-Markierungen und Header vom alten Inhalt liegen. Deswegen schreibt der Code am Anfang von jeder Spur 512 Füllerbytes, um auch diese Lücke garantiert zu füllen. Um die Software-Architektur des ROMs der 1541 zu verstehen, muss man sich zunächst die Architektur des ersten Commodore-Laufwerks, der 2040, anschauen. Die hatte noch zwei CPUs, den Disk-Controller mit sehr wenig RAM und ROM und IO-Zugriff auf die Mechanik und den Bus-Controller mit ein wenig RAM und viel ROM und IO-Zugriff auf den Bus. Weitere 4 KB an RAM teilen sich die beiden CPUs. Das sind zum einen 15 Puffer von je 256 Bytes, in denen jeweils ein Sektor zwischengespeichert wird. Alle Lese- und Schreiboperationen von Sektoren gehen durch diese Puffer. Und zum anderen liegt im gemeinsamen Speicher eine Tabelle, über die der Bus-Controller dem Disk-Controller Befehle schickt. Dazu füllt er Spur- und Sektornummern ein, sowie einen Code für Lesen, Schreiben, Vergleichen, Spur suchen und so weiter. Ist die Operation vollständig, überschreibt der Disk-Controller den Befehl mit einem Statuscode. Beim Übergang zu den Low-Cost-Laufwerken wie der 2031 oder der 1541 hat man zum einen den gesamten Speicher auf 2 KB reduziert, sodass es nur noch 5 Puffer gibt. Außerdem gibt es eben nur noch eine CPU. Diese schaltet 50 Mal pro Sekunde zwischen den beiden Persönlichkeiten, Disk-Controller und Bus-Controller, um. Es gibt keinen besonders guten Grund für diese Architektur, außer vielleicht, dass das Umschreiben des ROM-Codes auf eine CPU so vermutlich einfacher war. Das Kommunikationsmodell zwischen den beiden Persönlichkeiten ist also auch bei der 1541 dasselbe. Um zum Beispiel einen Sektor zu lesen, schreibt der Bus-Controller erst die Spur und dann den Sektor in den dazugehörigen Eintrag der Jobtabelle in der Zero-Page. Das hier ist Puffer 0, der im Speicher ab Hex 0300 liegt. Als letztes schreibt man den Jobcode. Hex 80 steht für Lesen. Der Interrupt-Händler wird spätestens nach 20 Millisekunden auf die Disk-Persönlichkeit schalten und den Befehl ausführen. Dazu warten wir, indem wir die Speicherzelle des Jobcodes lesen, bis das oberste Bit gelöscht wurde, also der Befehl mit einem Statuscode überschrieben wurde. Danach können wir den Statuscode auswerten und wenn alles okay ist, die Daten ab Hex 0300 lesen. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie die 1541 Daten zwischen der Diskette und ihrem eigenen Speicher kopiert, beschäftigen wir uns jetzt mit dem Übertragen dieser Daten zwischen dem Diskettenlaufwerk und dem Computer. Alle Computer aus der Commodore 8-Bit-Serie, also PET, VC20, C64, Plus4, C128 und der unveröffentlichte C65 sowie ihre Laufwerke, sprechen eine Familie an Protokollen zur Datenübertragung. Der Urahn dieser Familie ist der IEEE 488-Bus, den der PET verwendet. Über den 24-poligen Centronics-Stecker werden die Daten parallel verschickt. Über der Byte-Übertragungsschicht liegt die IEEE 488-konforme Bus-Zuteilungsschicht und darüber das proprietäre Commodore DOS-Protokoll zum Arbeiten mit Dateien. Für den VC20 aus dem Jahr 1981 hat Commodore eine kostenreduzierte Version entwickelt mit serieller statt paralleler Datenübertragung. Die Schichten 3 und 4 bleiben dabei gleich. Es gibt zwei schnellere Protokolle über dasselbe Kabel. Auf der einen Seite Fast Serial von Commodore für den C128 und die Laufwerke 1571, 1581 und auf der anderen Seite Jiffy DOS von einem Dritthersteller, für das man die ROM-Chips von C64 und 1541 austauschen musste. Und zur Vollständigkeit, für den Plus 4 verwendet Commodore wiederum ein eigenes paralleles Protokoll und der C65 integrierte das Laufwerk direkt in den Computer. Sehen wir uns nun die Ebenen des seriellen Protokoll-Stacks eine nach der anderen im Detail an. Commodore Serial Geräte können verkettet werden. Dazu haben die meisten Geräte zwei serielle Buchsen, eine zum Anschluss an das vorherige Gerät und eine für das nächste Gerät. Der Anschluss hat einen sechspoligen DIN-Stecker. Für die Datenübertragung gibt es eine Clock- und eine Data-Leitung. Die ATN-Leitung, Attention, wird für die Buszuteilung verwendet. Über die Reset-Leitung kann der Computer alle Geräte zurücksetzen. SRQ, Service Request, wird vom seriellen Protokoll nicht verwendet und ist weder beim C64 noch bei der 1541 verdrahtet. Beim parallelen IEEE 488-Bus konnte durch diese Leitung ein Gerät das Äquivalent des Interrupts an den Computer melden. Und hier ist schließlich noch die Erdung. Sehen wir uns nun an, wie Daten über dieses Kabel übertragen werden. Das ist Schicht 2 des Protokollstacks. Alle Datenleitungen auf dem Bus sind Open Collector. Das heißt, wenn einer oder mehrere Teilnehmer die Leitung auf logisch 1 ziehen, ist die Leitung 1. Nur wenn alle Teilnehmer die Leitung loslassen, ist sie 0. Anders gesagt, wenn die Leitung auf 0 ist, weiß man, dass alle Teilnehmer die Leitung auf 0 gesetzt haben. Aber wenn die Leitung auf 1 ist, weiß man nur, dass mindestens einer die Leitung auf 1 gesetzt hat, nicht aber wer. Mit dieser Logik kann man nun ein Protokoll bauen, bei dem Bytes von einem Sender an einen oder beliebig viele Empfänger übertragen werden. Das Protokoll beginnt damit, dass der Sender die Clock-Leitung hält und alle Empfänger die Data-Leitung halten. Sobald der Sender Daten hat, die er senden kann, lässt er die Clock-Leitung los. Er signalisiert, Daten wären jetzt verfügbar. Sobald die Empfänger fertig sind mit was auch immer für Aufgaben, die sie zu erledigen hatten, lassen sie die Data-Leitung los, um zu signalisieren, ich wäre bereit für den Empfang eines Bytes. Hier lässt zuerst Empfänger A die Leitung los, aber der Empfänger B ist immer noch hält, ändert sich am Wert von Data nichts. Erst wenn der zweite Empfänger auch bereit ist und Data loslässt, wechselt die Leitung auf logisch 0. Alle Empfänger sind nun bereit. Ab jetzt werden sowohl Clock als auch Data vom Sender gesteuert. Der Sender kann sehen, dass alle Empfänger bereit sind und zieht die Clock-Leitung auf 1. Das bedeutet für den Empfänger, das Bit in der Data-Leitung ist noch nicht gültig. Dann schreibt der Sender das erste Datenbit, Bit 0 des Bytes, auf die Data-Leitung. Hier im Beispiel ist es eine 1. Clock wird immer noch gehalten, da der Wert immer noch nicht gültig ist. Jetzt lässt der Sender die Clock-Leitung los und hält diesen Zustand für mindestens 60 Mikrosekunden. Die Empfänger müssen in diesem Zeitfenster den Wert von Data lesen. Dann sieht der Sender die Clock-Leitung wieder, um zu signalisieren, das Bit ist nicht gültig und löscht das Bit aus der Data-Leitung. Auch dieser Zustand wird 60 Mikrosekunden gehalten. Nun wird das nächste Bit auf Data gelegt, aber es ist noch nicht gültig. Clock wird für 60 Mikrosekunden losgelassen, das Bit ist gültig. Clock wird gezogen, das Bit ist nicht mehr gültig. Und das nächste Bit, bis alle 8 Bits übertragen sind. Jedes Bit wird immer 60 Mikrosekunden mit losgelassenem Clock gehalten und dann wird 60 Mikrosekunden lang das nächste Bit vorbereitet. Auch nach dem letzten Bit lässt der Sender die Data-Leitung los. Jetzt gehört die Data-Leitung wieder den Empfängern. Diese ziehen nun die Data-Leitung, um in den Grundzustand zu gelangen. Erst einer, dann der andere. Sobald der Sender mehr Daten hat, kann das Protokoll von vorne beginnen. Wenn der Sender keine Daten mehr hat, zeigt er vor der Übertragung des letzten Bytes an, dass danach keine mehr folgen. Dies passiert über einen Timing-Zeit-Channel. Sobald alle Empfänger signalisiert haben, dass sie jetzt das Byte empfangen können, verzögert der Sender den nächsten Schritt im Protokoll um mindestens 200 Mikrosekunden, EOI Delay. Zur Bestätigung ziehen daraufhin alle Empfänger die Data-Leitung auf 0, EOI ACK. Jedes Gerät kann Sender und jedes kann Empfänger sein. Es braucht also eine Zuteilung, wie zu einem bestimmten Zeitpunkt, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt Daten schickt und für wen sie gedacht sind. Wie bei IEEE gibt es auf dem Bus einen dedizierten Controller, den Computer und alles andere sind Devices. Der Controller ist der einzige, der die Attention-Leitung ziehen darf. So kann er Befehlscodes übertragen, die von allen Geräten empfangen werden. Bei normaler Datenübertragung oder auch wenn auf dem Bus nichts los ist, ist ATN 0. Der Controller kann jederzeit ATN ziehen und zieht dabei auch gleichzeitig Clock und innerhalb von 1000 Mikrosekunden müssen alle Geräte die Data-Leitung ziehen. Jetzt sind wir genau in dem Zustand vom Anfang einer Byte-Übertragung. Der Sender, nämlich der Controller, hält Clock und die Empfänger, nämlich alle Geräte, halten Data. Das Byte wird jetzt regulär vom Controller gesendet. Am Ende kann er dann ATN wieder loslassen. Alle Geräte haben nun den Befehlscode empfangen. Was diese Codes bedeuten, definiert Ebene 3 des Protokoll-Stacks, die Talk-Listen-Ebene. Damit klar ist, welches Gerät gemeint ist, ist in die Befehle eine Geräteadresse einkodiert. Die Commodore-Konvention ist 4 und 5 für Drucker und 6 und 7 für Plotter und 8 bis 30 für Laufwerke. Die 1541.2 hat DIP-Schalter zum Einstellen der Adresse 8 bis 11. Bei der alten 1541 muss man eine Lötbrücke durchtrennen, um sie von 8 auf 9 zu schalten. Der Controller selbst hat keine Nummer, denn nur von ihm gehen die Befehle aus. Und dies sind die Befehlscodes. Mit Listen wird ein Gerät auf Zuhören geschaltet. Die Geräteadresse wird auf den Code HEX 2.0 aufaddiert. Unlisten schaltet alle Zuhörer aus. Talk schaltet ein Gerät auf Sprechen und Unlisten schaltet alle Sprecher aus. Durch das Übertragen einer Sekundäradresse kann man zwischen mehreren Funktionen oder Kanälen eines Geräts auswählen und mit Open und Close kann man Kanäle mit einer Zeichenkette assoziieren. Sehen wir uns das im Detail an. Der Controller zieht die ATN-Leitung. Alle Geräte empfangen den Befehlscode, den der Controller nun sendet. Der Code 2.4 heißt Listen an Gerät 4 und nachdem die ATN-Leitung wieder losgelassen wird, ist Gerät 4 ein Zuhörer. Schickt der Controller nun Daten über den Bus, so werden sie vom einzigen Zuhörer empfangen. Der Controller zieht nun wieder ATN und schickt das Befehlsbyte 3F, also Unlisten. Es wird wieder von allen Geräten empfangen und der Drucker hört auf zuzuhören. Schickt man nach dem Listen-Befehl noch eine Sekundäradresse, sagt das dem Gerät, dass das Talk oder Listen an einen bestimmten Kanal oder eine bestimmte Funktion des Geräts gehen soll. Bei Druckern wählt die Sekundäradresse zum Beispiel den Zeichensatz, bei Diskettenlaufwerken in der Regel eine offene Datei. Dieses Beispiel sendet Talk an Gerät 8 und dazu eine Sekundäradresse von HEXF, also 15. Das Gerät ist nun Sprecher, wir können Daten von ihm empfangen. Und am Ende senden wir Untalk. Der Controller muss bei der Datenübertragung auch nicht beteiligt sein. Man kann zum Beispiel Laufwerk 8, Kanal 15 zum Sprecher machen und Gerät 4 zum Zuhörer. Die Geräte reden dann direkt miteinander. Open und Close sind von Commodore hinzugefügte Befehlscodes, die es im ursprünglichen IEEE 488 Standard nicht gab. Im Standard gibt es pro Gerät nur 32 Kanäle, die man mit der Sekundäradresse ansteuert. Open und Close ermöglichen Kanäle, die mit einer Zeichenkette identifiziert sind. Das Beispiel hier ist Listen 8, Open Kanal 1, assoziiere den Kanal mit der Zeichenkette Foo und Unlisten. Jetzt ist Kanal 1 mit der Zeichenkette Foo assoziiert, bis der Kanal wieder mit Close geschlossen wird. Und das geht so, Listen, Close mit Sekundäradresse 1, Unlisten. Dieses Assoziieren von Kanälen mit Namen wird bei Diskettenlaufwerken zum Verbinden von Dateien mit Kanälen verwendet. Listen 8, Open Kanal 1, Dateiname Foo, Unlisten, öffnet die Datei Foo zum Schreiben. Listen 8, Kanal 1, macht das Diskettenlaufwerk zum Zuhörer, dann senden wir Hallo und den Befehlscode Unlisten. Das schreibt den Text in die Datei, die mit dem Kanal 1 assoziiert ist. Schließlich schließen wir die Datei, indem wir den Kanal 1 vom Namen dissoziieren, also Listen 8, Close 1, Unlisten. Aber das ist nun eigentlich schon Schicht 4, Commodore DOS. Die Commodore DOS-Schicht verwendet die Kanalnummern für unterschiedliche Zwecke. Kanäle 2 bis 14 müssen mit Dateien assoziiert werden. Also hier als Beispiel Commodore Basic Code zum Öffnen einer Datei. Die 1 hier ist eine Kennung für Basic und hat mit DOS nichts zu tun. Die 8 ist die Gerätenummer, die 2 die Kanalnummer und dahinter ist der Dateiname. Auf Ebene 3 sieht das dann so aus. Listen 8, Open 2, Dateiname Unlisten. Am Ende des Dateinamens sind noch der Dateityp und die Zugriffsart einkodiert. Dieser Basic-Befehl liest eine Zeichenkette. Auf dem Bus sieht das dann so aus, Talk 8, Kanal 2. Dann empfängt der Computer Daten vom Laufwerk und schließlich sendet er Untalk. Beim Schließen passiert folgendes, Listen 8, Close 2, Unlisten. Das haben wir vorher schon gesehen. Kanäle 0 und 1 funktionieren ebenso mit Dateien, haben aber bereits den PRG-Dateitypen und Lesen bzw. Schreiben festgelegt, sodass man dies nicht mehr im Namen angeben muss. Auf Kanal 0 gibt es noch einen Sonderfall. Öffnet man die Datei mit dem Namen Dollar, so schickt das Laufwerk das Disketteninhaltsverzeichnis. Das Format ist dasselbe wie das von Commodore Basic-Programmen. Die Dateigrößen in der ersten Spalte sind Basic-Zeilennummern. Das ermöglicht es, das Verzeichnis mit Load $8 wie ein Basic-Programm zu laden und mit List anzuzeigen. Kanal 15 ist zum Senden von Befehlen an das Laufwerk und zum Auslesen des Status. Der Status ist ein String, der aus vier durch Komma getrennte Komponenten besteht. Dem Fehlercode, der Meldung, der Spur und dem Sektor. Die erste Ziffer des Codes gibt dabei den Fehlertyp an. Codes, die mit 0 oder 1 beginnen, sind keine Fehler. Schreibt man in Kanal 15, wird der String als Befehl ausgewertet. Die 1541 versteht 18 Befehle. Hier ist eine Auswahl davon. Dieser Befehl zum Beispiel, Scratch, löscht alle Dateien, die mit foo anfangen, sowie die Datei bar. R für rename, benennt eine Datei um. C für copy, macht eine Kopie einer Datei. N für new, formatiert eine Diskette. Das J9 hier in diesem Beispiel ist die Disk-ID, die in jeden Sektorheader geschrieben wird. Die Befehls-API ermöglicht es auch, einen eigenen Code in das RAM der 1541 hochzuladen und auszuführen, um alle möglichen Tricks zu machen, wie Schnelllader, eigene Speicherformate oder einen Kopierschutz. Mit MW, Memory Write, können Daten in den Speicher geschrieben werden. Binär kodiert folgen dem Befehl die 16-Bit-Adresse, die Anzahl der Bytes und die Daten. Mit Memory Execute, ME, kann man dann Code im Speicher der 1541 ausführen lassen. Dem Befehl folgt binär kodiert die Adresse. Dabei sind wir schon im Territorium des Hackens angelangt. Schauen wir uns zuerst an, wie man durch das Hochladen von eigenem Programmcode die Geschwindigkeit der 1541 erhöhen kann. Die 1541 schafft normalerweise gerade einmal 400 Bytes pro Sekunde beim Lesen von Diskette. Aber da ist Potenzial. Mit einem guten Schnelllader schafft man so an die 7,5 Kilobyte pro Sekunde. Das Einlesen der Daten eines Sektors allein dauert immer nur genauso lange, wie es dauert, bis der Sektor am Kopf vorbeigefahren ist. Bei 5 Umdrehungen pro Sekunde und etwa 20 Sektoren pro Spur dauert das reine Lesen also etwa eine Hundertstel Sekunde. Die GCR-Kodierung und die Übertragung in den C64 dauern ein Vielfaches davon. Und das größte Optimierungspotenzial liegt in der Übertragung. Wir haben vorhin gesehen, dass jedes Bit 60 Mikrosekunden lang gehalten werden muss. Mit Clock losgelassen. Das ist das Zeitfenster für den Empfänger, das Bit zu lesen. Und zwischen Bits muss Clock 60 Mikrosekunden lang gehalten werden. Wäre dieses Fenster zu klein für den Empfänger, könnte ein Bit übersehen werden. 2x8x60 Mikrosekunden sind 960 Mikrosekunden. Dieses Protokoll wird also höchstens 1 Kilobyte pro Sekunde schaffen. Da stellen sich zwei Fragen. Wieso gerade 60 Mikrosekunden? Und wieso übertragt man ein Bit mit jeder steigenden Flanke statt mit jeder Flanke? Letzteres liegt daran, dass das Bytransfer-Protokoll ursprünglich beim VC20 komplett in Hardware implementiert werden hätte sollen. Der VIO-Controller im Computer und im Laufwerk hat ein Shift-Register eingebaut, das mit einer Haltezeit von einer Mikrosekunde Daten seriell übertragen kann, bei jeder steigenden Flanke ein Bit, ganz ohne CPU. Doch die 6522 VIA hatte einen Designfehler und der serielle Port funktionierte nicht zuverlässig. Erst beim 1028 und dem 1571 Laufwerk wurde dies behoben. Für Geräte dazwischen wurde einfach die Haltezeit erhöht, sodass man das Protokoll in Software fahren konnte. Beim VC20 schaffte die CPU das Protokoll mit einer Haltezeit von 20 Mikrosekunden. Beim C64 war es aber komplizierter. Hier wird nämlich die CPU in jeder achten sichtbaren Bildschirmzeile 40 Takte lang unterbrochen, weil der Grafikchip exklusiven Zugriff auf das gemeinsame RAM braucht. Das sind die sogenannten Badlines. Die CPU kann also einfach mal so für 40 Mikrosekunden pausiert sein. Für den C64 erhöhte man also die Haltezeit von 20 Mikrosekunden um diese 40 auf 60 Mikrosekunden. Man kann es aber auch anders machen. Zwischen den Badlines hat man immer 400 Mikrosekunden, in denen man vollkommen ungestört übertragen kann. Nur kurz vor den Badlines muss man pausieren. Und im Rahmenbereich hat man nochmals etwa 7000 Mikrosekunden ungestörte Zeit. So bleiben etwa 80% der Zeit für die Übertragung übrig. Oder man schaltet die Bildschirmausgabe während des Ladens vollständig aus, dann bleibt die CPU durchgehend ungestört. Bei einer 1 MHz 1541 und einem ungestörten C64, der auch mit 1 MHz läuft, bekommt man so die Haltezeit von 60 Mikrosekunden wieder auf 20 Mikrosekunden runter. Ein Byte braucht dann 230 Mikrosekunden. So sendet das Protokoll aber immer noch unnötigerweise nur bei steigenden Flanken. Sendet man bei beiden Flanken, so braucht man für ein Byte nur noch 160 Mikrosekunden. Aber wenn der Code beim Sender exakt alle 20 Mikrosekunden einen neuen Wert auf die Leitung legt und der Empfänger exakt alle 20 Mikrosekunden den Wert liest, braucht man die Clock-Leitung überhaupt nicht mehr. Dann kann man auch einfach beide Leitungen für Datenbits verwenden und schon dauert die Übertragung nochmal nur noch halb so lang. Und dadurch, dass der Empfänger sich nicht mit dem Takt synchronisieren muss, bekommt man einen Schritt auch noch runter von 20 Mikrosekunden auf gerade mal 8. Ein Byte braucht jetzt nur noch 32 Mikrosekunden, runter von ursprünglich knapp 1000. Realistisch kann es aber auch doppelt so lang dauern. Das kann man hier an dem Code sehen. Links ist 1541 Code zum Senden und rechts C64 Code zum Empfangen. Die eigentliche Übertragung des Bytes ist das hier in der Mitte. Es werden beim Senden immer 2 Bits an den IO-Port geschrieben und dann die nächsten beiden Bits vorbereitet. Beim Empfangen werden immer 2 Bits gelesen und im Register geschiftet. Hinzu kommen aber noch die Schleife und das Einlesen bzw. Wegschreiben der Daten. Außerdem müssen sich Sender und Empfänger nach jedem Byte wieder synchronisieren. Und wenn der Bildschirm eingeschaltet werden soll, muss der C64 noch vor jedem Byte überprüfen, ob eine Badline bevorsteht. Dieser Code ist eine einfache Version davon. Mit gewissen Kompromissen bekommt man das auch noch schneller. Mit abgeschalteten Bildschirmen braucht es die Badline-Erkennung nicht mehr. Solange der Speicher nicht ausgeht, können wir die Schleife ausrollen und sparen uns so 5 Takte pro Durchlauf. Und am allermeisten macht es aus, wenn sich der Sender und der Empfänger nicht nach jedem Byte synchronisieren. Aber da muss man aufpassen. Der C64 und der 1541 laufen nämlich mit geringfügig unterschiedlichem Takt. Nach 68 Takten, das entspricht je nachdem 1 bis 2 übertragenen Bytes, gibt es einen Versatz von 1 Taktzyklus. Nach allen paar Bytes muss also entweder die 1541 ein paar Takte verzögern oder die beiden Geräte sich neu synchronisieren. Mit solchen Tricks, die übrigens schon wenige Jahre nach der Einführung des C64 bekannt war, bekommt man also das Übertragen eines Sektors von etwa 250 Millisekunden auf 20 Millisekunden runter, also die Dauer, in der 2 Sektoren am Bus vorbeifahren. Jetzt würde es sich lohnen, das Dekodieren zu beschleunigen. Und in der Tat kann man die dafür benötigte Zeit auf 0 bekommen. Es ist nämlich möglich, GCR direkt während des Lesens zu dekodieren, also innerhalb von 26 Takten pro eingehendem Byte. Es dauerte aber über 30 Jahre, bis jemand Code entwickelte, der das schafft. Linus Ogason, auch bekannt als LFT, fand 2013 den heiligen Gral der Floppy-Programmierung. Bei GCR-kodierten Daten muss man sich immer 5 Bytes zusammen ansehen. In diesen befinden sich 8 GCR5-Tupel, die anhand der Tabelle in 4-Bit-Tupel umgesetzt werden müssen. Manche davon befinden sich vollständig in jeweils einem Eingangsbyte. Man bräuchte die Bytes also nur maskieren und shiften und dann in der Tabelle nachschauen. Schwieriger ist es bei den 5 Tupeln, die sich über 2 Bytes erstrecken. Diese zu shiften ist aufwendig und langsam. Der Trick besteht nun darin, nach dem Maskieren einfach die beiden Bytes zusammenzuklappen. Der untere Teil wird in den oberen verschoben. So sind immer noch die Bits erhalten, nur in einer anderen Reihenfolge. Man muss dann nur noch die Übersetzungstabelle anpassen, dass auch diese Bitkombinationen richtig übersetzt werden. Denselben Trick wendet man auf die anderen 5 Tupel an, die sich über Bytegrenzen erstrecken, und nimmt man die einfachen Fälle noch dazu, ohne sie zu shiften. So hat man für alle 8 Tupel, die man nachschlagen muss, eindeutige Eingabewerte extrahiert, ohne shiften zu müssen. An sich bräuchte man 8 Tabellen, eine für jede dieser 8 Zeilen. Aber aufgrund der Redundanz in den Codes, wegen der vielen Nullen, ist es möglich, dies auf 2 Tabellen zu kombinieren. Das sind die Tabellen, die man auch recht einfach zur Laufzeit erstellen kann. In der Implementierung kommen dann noch Tricks dazu wie Selbstmodifikation und illegale Opcodes. Und um das Wegspeichern der Daten zu beschleunigen, werden die Bytes einfach auf den Stack gelegt. Das hier ist der gesamte Code. Der Einsprung ist hier an der grünen Stelle. Die blau markierten Stellen sind die Befehle, die wir jeweils einen Byte vom Kopf lesen. Und an den roten Stellen wird ein dekodiertes Byte auf den Stack geschrieben. Mit schnellen Übertragungsroutinen und Echtzeit-GCR kann ein Block so schnell gelesen und übertragen werden, dass nur 2 Blöcke übersprungen werden müssen. Das ist also ein Interleave von 3 und entspricht 30 Blöcken pro Sekunde, also 7,5 Kilobyte pro Sekunde. Das war, was man in Sachen Geschwindigkeit machen kann, wenn man eigenen Code hochlädt. Mit eigenem Code kann man aber auch das Speicherformat auf Diskette beeinflussen oder ganz neu definieren. Wie bereits besprochen, nutzt die Firmware der 1541 nur 35 Spuren, obwohl Medien und Mechanik 40 Spuren unterstützen würden. Mit recht wenig Aufwand kann man den Code im 1541 ROM dazu verwenden, um auch die zusätzlichen Spuren einzubinden. Als Dichte verwendet man konsequenterweise die geringste mit 17 Sektoren pro Spur. Das ergibt dann 85 zusätzliche Spuren, sodass die Kapazität 85 zusätzliche Blöcke, sodass die Kapazität einer Diskette von 170 auf 192 Kilobyte steigt. Spur 41 liegt außerhalb der Spezifikation, aber die meisten Mechaniken können sie üblicherweise erreichen. Das ergäbe dann 785 Blöcke bzw. 196 Kilobyte. Aber ist es sicher, die oberen Spuren mit derselben Datendichte zu beschreiben wie Spuren 31 bis 35? In der Tat übersteigt die Anzahl der Bytes pro Millimeter die Spezifikation um 9%. In der Praxis scheint es jedoch sicher zu sein. Immerhin stellte Commodore auch 5¼ Zoll Laufwerke her, die 500 Kilobyte auf denselben 48 dpi Medien schrieben. Wenn wir die Spezifikation schon brechen, dann können wir auch statt der vier verschiedenen Dichten alle Spuren bis 40 mit der höchsten Dichte beschreiben. Das sind dann 21 Sektoren pro Spur und insgesamt 210 Kilobyte. Die obersten Spuren mit der Dichte zu beschreiben, die eigentlich für die äußersten Spuren gedacht ist, übersteigt die ursprünglich vorgesehene Dichte dann um 33%. Um noch mehr Daten zu speichern, können wir das Aufzeichnungsformat abändern. Hier ist das Originalformat. Eine Syncmarkierung für den Sektorheader, die Headerlücke, eine weitere Syncmarkierung, die Sektordaten und die Datenlücke. Die Syncmarkierungen sind per Spezifikation 40 Bits lang, werden aber auch mit 16 Bit noch zuverlässig erkannt. Dadurch spart man sich ca. 120 GCR Bytes pro Spur. Das Format so ist dann vollständig kompatibel, aber durch die gesparten Bytes würde man auf Dichtezone 2 noch einen Sektor mehr auf jede Spur passen. Als nächstes könnten wir dann die Headerlücke auf 2 Bytes reduzieren und die Datenlücke ganz weglassen. Das Format ist dann immer noch mit den Leseroutinen im ROM und üblichem Schnellladercode kompatibel, nur schreibweise die Diskette dann nicht mehr, weil wegen der fehlenden Lücken beim Schreiben eines Sektors der nachfolgende Header überschrieben würde. Oder wir könnten gleich ein ganz eigenes Format verwenden mit einer Sync-Markierung, die direkt dahinter mit der Sektornummer und den Nutzerdaten. Bestehende Code könnte damit überhaupt nicht umgehen, aber es macht Platz für 2 extra Sektoren pro Spur in allen Dichtezonen und es ist read-only. So schafft man es zusammen mit den anderen Tricks auf 230 Kilobyte pro Diskette. Aber vordefinierte Formate können nicht nur zum Ziel haben, mehr Daten zu speichern, das EPYX Warpil-System zum Beispiel und die verwandten Warp 25, Turbo 25, Heureka Sprint speichern die Daten etwas weniger dicht, um dadurch die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen. Warpil schafft es, einen Block mit einem Interleaf von 2 zu übertragen. Das heißt, in der Dauer von 2 Sektoren wird der Block gelesen und übertragen. Er nutzt reguläre Sync-Markierungen, Header und Lücken, verwendet aber eine alternative GCR-Kodierung in den Sektordaten. Dazu können nur noch 192 Bytes pro Sektor gespeichert werden. Mit diesem GCR-Schema wird beim Lesen wird schon die Hälfte vorkodiert und bei der Übertragung fertig kodiert. Und da nur 192 Bytes übertragen werden müssen, passt die vollständige Abarbeitung in die Dauer von 2 Sektoren. Benutzerdefinierte Speicherformate gehen Hand in Hand mit Kopierschutztechniken. Wenn das Kopierprogramm Diskette nicht lesen kann, kann es sie auch nicht kopieren. Und manche Formate sind sogar wirklich unkopierbar. Es gibt im Grunde 3 Klassen von Kopierschutzmechanismen. Solche, die bestehende Kopierprogramme verwirren oder überfordern, wo aber im Grunde nichts dagegen spricht, die Daten zu lesen und auf einer anderen Diskette zu reproduzieren. Die zweite Klasse basiert auf der Tatsache, dass manche Formen an Daten auf Diskette wegen der Limitierung der 1541 nicht korrekt gelesen oder geschrieben werden können. Mit einer Speichererweiterung für die 1541 oder einem zusätzlichen Parallelkabel zwischen der 1541 und dem C64 sind solche Disketten aber kopierbar. Und in der dritten Klasse sind Disketten, die ohne invasive Modifikation unmöglich mit einer 1541 dupliziert werden können. Fangen wir mit den einfachen Mechanismen an. Ein Killer-Track ist eine Spur, die nur aus 1 Bits besteht, also aus einem durchgehenden Sync-Signal. Die ROM-Routinen warten nach einem Sync ohne Timeout auf das erste Datenbyte, welches aber nie geliefert wird, und hängen somit in einer Endlosschleife fest. Dasselbe gilt für viele Kopierprogramme. Das kopiergeschützte Programm braucht noch nicht einmal zu testen, ob die Diskette, auf der sie sich befindet, einen Killer-Track hat. Der Schutz besteht vor allem darin, dass gängige Kopierprogramme beim Kopierversuch einfach hängen bleiben. Auch noch recht low-tech sind absichtliche Lesefehler. Das Floppy-ROM kennt 6 verschiedene Arten von Lesefehlern, die man sehr einfach synthetisch herstellen kann. Einfache Kopierprogramme werden die fehlerhaften Sektoren beim Kopieren einfach überspringen, also braucht das geschützte Programm nur zu testen, ob die jeweiligen Fehler auf der Diskette existieren. Viele Kopierprogramme kopieren zudem nur die regulären Spuren 1 bis 35. Kopiergeschützte Programme verwenden oftmals die zusätzlichen Spuren. Manchmal nur für Signaturen, aber oftmals auch, um Daten zu speichern. Immerhin bekommt man so um die 85 zusätzliche Blöcke. Disketten können auch auf manchen Spuren die falsche Dichte verwenden. Kopierprogramme haben üblicherweise fest einkodiert, welche Spuren in welche Dichte geschrieben sein sollen. Also werden Sektoren übersehen oder als fehlend markiert. Aber auch wenn die Kopie gelingt, kann das geschützte Programm messen, ob die Spuren mit der richtigen Dichte geschrieben wurden. In den bisherigen Visualisierungen war Sektor 0 von allen Spuren immer an derselben Stelle ausgerichtet. Dies diente aber nur der Übersichtlichkeit. Die Spuren sind auf einer echten Diskette alle unabhängig voneinander und können beliebig zueinander verschoben sein. Ein Kopierschutz kann sich dies zunutze machen, indem die Masterdiskette so erstellt wird, dass die Spuren definiert zueinander ausgerichtet sind. Das Programm liest dann einen Sektor, wechselt die Spur und liest sofort darauf den darauf folgenden Sektor, was auch immer das für einer ist. Auf der Kopie wird dies zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ein anderer sein als der erwartete Sektor. All diese Mechanismen bisher können aber von einem Kopierprogramm bezwungen werden. Im letzten Fall zum Beispiel muss es beim Lesen auch den Spurversatz extrahieren und beim Schreiben auf das Timing achten und jede neue Spur korrekt ausgerichtet schreiben. Es gibt aber eben auch eine ganze Klasse an Tricks, die sich die Schwächen der 1541 zunutze machen. Es ist nämlich im Allgemeinen unmöglich, eine vollständige Spur auf einmal mit einer unmodifizierten 1541 zu lesen. Eine Spur besteht aus bis zu 8 Kilobyte an Rohdaten. Die 1541 hat aber nur 2 Kilobyte an Speicher. Es passen also gerade einmal 6 Sektoren auf einmal ins RAM, wenn man die Rohdaten liest. Es ist auch nicht möglich, die Rohdaten direkt beim Lesen in C64 zu übertragen. Der hätte zwar genügend Speicher, aber in Zone 3 kommt alle 26 Takte ein Byte vom Kopf an. Das Übertragen eines Bytes braucht aber unter besten Bedingungen mindestens 38 Takte. Eine Live-Übertragung ist also ausgeschlossen. Und das kann man also wunderbar für einen Kopierschutz ausnutzen. Wenn auf der Diskette zum Beispiel ein einziger überlanger Sektor gespeichert ist, mit 2 Kilobyte an Nutzdaten, also 2,5 Kilobyte an GCR-Daten, so kann ein Kopierprogramm diesen Sektor nicht auf einmal lesen. Er müsste ihn in mehreren Schritten lesen. Also bei der nächsten Umdrehung eine gewisse Anzahl an Bytes überspringen und den Rest lesen. Doch wie kann sich das Kopierprogramm sicher sein, dass es sich um denselben Sektor handelt? Noch schlimmer wird es bei Spuren ganz ohne Sync-Kennung. Solche Spuren können schwer von Daten verwendet werden und sind deshalb meist nur Signaturen, oftmals in den Spuren 35 bis 40. Ein Kopierprogramm, das die Spur nicht auf einmal lesen kann, hat keine Anhaltspunkte, um bei einer erneuten Umdrehung wieder anzusetzen. Und eben auch sinnvolle benutzerdefinierte Formate verursachen einer unmodifizierten 1541 Kopfzerbrechen, weil sie eben nicht die ganze Spur auf einmal lesen kann. Das Format von vorhin mit einem Sync pro Sektor, wobei die Daten nur aus einer Sektornummer und den Nutzdaten bestehen, muss auf der Rohdatenebene kopiert werden, sofern das Kopierprogramm das Format nicht explizit versteht. Und im Allgemeinen ist die Unterscheidung der unterschiedlichen Sequenzen hinter den Syncs bei den verschiedenen Durchläufen nicht klar. Ein besonders kreativer Kopierschutzmechanismus ist der von der grafischen Benutzeroberfläche GEOS. Er speichert eine Signatur in die Lücken nach dem Header und nach den Sektordaten, die von einer 1541 nicht reproduziert werden kann. Das liegt daran, dass jedes Kopierprogramm eine Spur in zwei Schritten auf die Zieldiskette schreiben muss. Im ersten Schritt formatiert es die Spur, schreibt also die Syncs, Header und leere Sektoren im richtigen Format. Hier könnte es durchaus die richtigen Signaturen in die Lücken schreiben. Jetzt sind alle Markierungen auf der Spur, sodass es im zweiten Schritt einzelne Sektoren ansteuern kann und so beschreibt es dann Sektor für Sektor. Anders geht es nicht, weil die 1541 aufgrund des begrenzten Speichers eben keine ganze Spur auf einmal schreiben kann. Der Punkt ist nun, dass beim Neuschreiben eines Sektors entweder die Signatur in der vorderen oder in der hinteren Lücke zerstört wird, weil die neuen Sektordaten nicht bitgenau die alten überschreiben können. Sie nehmen uns das nun im Detail an. Das hier ist die Header-Lücke mit der Sync-Markierung dahinter. GEOS erwartet hier die Signatur 55555567. Wenn die neuen Daten etwas zu spät geschrieben werden, bleibt die Signatur intakt. Werden sie aber etwas zu früh geschrieben, wird die Signatur zerstört. Ähnlich sieht es am hinteren Ende aus. Schreibt man etwas über das Ende hinaus, so fehlen die ersten Bits der Signatur. Es werden vollkommen andere Werte gelesen. Schreibt man die neuen Daten etwas zu früh, so bleiben Bits der alten Sektordaten stehen, welche dann zur Lücke zählen und ebenfalls die Signatur verfälschen. Aber all dies kann man kopieren, indem man die 1541 um einen 8-Bit-Parallelanschluss erweitert, der schnell genug ist, die ganze Spur an den Computer zu übertragen. Die nächste Klasse an Mechanismen benötigt weit invasivere Eingriffe in die Hardware oder sogar Spezialgeräte. Ein FAT-Track besteht aus zwei oder mehr Spuren, die dieselben Daten beinhalten, als wären sie eine einzige extra breite Spur. Das Prinzip ist dem Sektorversatz ähnlich, nur dass hier das geschützte Programm mitten im Lesen von Daten auf die Nachbarspur wechseln kann und dennoch die korrekten Daten liest. Zum Erstellen solcher Disketten bedarf es Spezialhardware. Überlange Spuren sind Spuren, die mit einer höheren Dichte aufgezeichnet sind, als die 1541 es kann. Die höchste Dichte ist ein Bit alle 3,25 Mikrosekunden. Um höher aufzuzeichnen, verwendet man ein 1541 mit einer modifizierten Motorgeschwindigkeit. Lässt man die Diskette etwa mit 275 statt 300 Umdrehungen pro Minute laufen, so werden die Bits um 8% dichter geschrieben. Beim Lesen einem normalen Laufwerk kommen so die Bits alle 3 Mikrosekunden an. Eine 1541 kann solche Daten problemlos lesen, aber die 8% an zusätzlichen Daten nicht auf der Zieldiskette unterbringen. Aber wie bekommt man nun heutzutage 1541 Disketten korrekt gelesen? Was gibt es für Hilfsmittel und worauf muss man achten, wenn man seine alte Diskettensammlung für die Ewigkeit bewahren will? Wenn man einen funktionierenden C64-1541 Aufbau besitzt, ist eine Möglichkeit, Peripherie anzuschließen, die SD-Karten oder USB-Sticks beschreiben kann. Das sind zum Beispiel die Steckmodule 1541 Ultimate 2 oder Turbo Chameleon. Oder für den kleinen Geldbeutel gibt es den SD-Kartenadapter SD2IC von unterschiedlichen Herstellern. Für all diese Geräte gibt es Tools, die Disketten in D64-Images lesen können. D64 ist ein Dateiformat, in dem alle 683 Sektoren einer regulären 1541-Diskette hintereinander abgelegt sind, ohne Header und mit den 256 Byte Nutzdaten pro Sektor. Das funktioniert natürlich nicht mit Disketten mit Kopierschutz oder speziellen Formaten und ist für Disketten mit Fehlern nicht zu empfehlen. Man kann aber auch eine 1541 an einen modernen Computer anschließen. Es gibt Adapter, die auf der einen Seite einen Commodore Serial-Anschluss haben und auf der anderen Seite USB. Das sind zum einen die generischen Zoom 1541-Geräte, die es wieder von unterschiedlichen Herstellern für wenig Geld gibt, oder Zoom Floppy, die auch einen optionalen Parallelanschluss hat. Mit so einem Aufbau kann man Disketten auch ins G64-Format lesen, solange man entweder die 1541 parallel angeschlossen hat oder eine 1571 verwendet. G64-Dateien speichern die Rohdaten aller Spuren. Nach dem Header folgen einfach alle Bitmuster für alle Spuren. Hier sieht man direkt die Sync-Markierungen, die Header, die Daten und die Lücken. G64 kann fast alle Kopierschutzmechanismen abbilden und speichert die Disketten mit Lesefehlern, alle Bits, wie sie gelesen wurden, sodass man sie nachher analysieren und vielleicht sogar Daten rekonstruieren kann. Alternativ kann man auch ein generisches PC-Laufwerk an einen modernen Computer anschließen. Auf der einen Seite hat man dann ein Flachbandkabel und auf der anderen Seite USB. Die zwei Adapter heißen CryoFlux und SuperCard Pro. Hierbei wird einfach der magnetische Flux gelesen, dann von Software ausgewertet, sodass auch zum Beispiel Apple- oder PC-Disketten oder mit einem weiteren Laufwerk auch 3,5 Zoll Disketten gelesen werden können. Meine bevorzugte Methode ist der Zoom-Floppy-Adapter mit einer parallelen 1541, weil die dazugehörigen NIP-Tools sehr auf den 1541-Use-Case abgestimmt sind. NIP-Read liest alle Spuren nacheinander und erkennt die Aufzeichnungsgeschwindigkeit und wie viele Rohdatenbytes sich auf der Spur befinden. Es werden auch die oberen Spuren getestet, die in diesem Fall hier unformatiert sind. Weak GCR, das sieht man häufig, es ist aber harmlos, meist. Aber sehen wir uns an, woran das liegt. Dazu müssen wir uns eine andere Form der Visualisierung einer Diskette ansehen. Jeder Abschnitt hier ist eine Spur, jede Pixelzeile ist ein Sektor. Links ist der Header mit anschließender Lücke und rechts die Sektordaten. Dies hier ist eine frisch formatierte Diskette, deswegen sieht alles so gleichmäßig aus. Liest man dieselbe Diskette mehrfach, kann es nun Bits geben, die nicht stabil gelesen werden können und jedes Mal anders aussehen. Das sind die Header einer Spur hier. Die Weak Bits befinden sich am Ende der Header-Lücke. Wie wir vorher schon gesehen haben, werden beim Neuschreiben eines Sektorinhalts gerne mal die letzten Bits der Lücke in Mitleidenschaft gezogen oder oft auch auf eine Art, sodass die Magnetisierung an der Schnittstelle nicht eindeutig in Nullen und Einsen übersetzt werden kann. Solche Weak Bits in den Lücken sind harmlos, zumindest bei regulären Diskettenformaten. Weak Bits können aber auch in den Daten vorkommen. Hier sind Beispiele, wo die Daten bei mehrfachem Lesen zucken. Sieht man sich einen einzelnen Sektor an, erkennt man, dass hier an 4 Stellen mal ein zusätzliches Bit erkannt wird und mal nicht. Da sowohl Sektor Header als auch die Daten eine 8-Bit-Prüfsumme haben, kann man solche Sektoren aber oft mit wiederholtem Lesen retten. Ein anderen Fehler, den man häufig sieht, sind fehlende Header- und Datenblocks. Das passiert dann, wenn eine Sync-Markierung nicht mehr erkannt wird. Das kann auch passieren, wenn durch einen Softwarefehler der vorherige Sektor zu langsam geschrieben wird und so den nächsten Header überschreibt. Da die eigentlichen Daten aber intakt sind, kann man solche Sektoren oft rekonstruieren. Dies hier zeigt einen Aussetzer. Ab einem gewissen Punkt werden nur noch Nullen gelesen, also kein magnetischer Fluss. Der nächste Sektor in der Pixelzeile drunter fehlt ganz, weil seine Sync-Markierung nicht gefunden wurde. Das kann an einer demagnetisierten Diskette liegen, viel wahrscheinlicher ist aber Schmutz. Wenn man die Diskette mehrfach liest, dann sieht man oft sowas wie das hier. Die Fehler werden mit jedem Lesen weniger, bis sich das Muster stabilisiert. Der Schmutz wurde einfach abgerieben, deshalb ist es wichtig, beim Lesen eine hohe Anzahl von Retries einzustellen. gehen die Fehler nicht weg, kann man mit Alkoholtüchern die Oberfläche reinigen. Das geht recht gut, indem man so ein Tuch einklemmt und die Diskette einmal vollständig lesen lässt, sodass alle Spuren erreicht werden. Man muss aber daran denken, dass man mir die Rückseite von der aktuell gelesenen Seite reinigt. Manchmal bekommt man beim Lesen auch solche Meldungen. Spur 9 bringt bei jedem Leseversuch vollständig unterschiedliche Fehler. Das kann nicht am Medium liegen, das liegt am Laufwerk. Die Beschichtung der Diskette kann sich nämlich am Kopf abreiben. Das sieht dann so aus. Mit Alkohol und einem Wattestäbchen kriegt man das aber sehr einfach gereinigt. Wenn ihr also noch irgendwo Kisten an Disketten rumliegen habt, lest sie dringend ein, sie werden nicht jünger. Und wer weiß, ob sich nicht noch das eine oder andere selbstgeschriebene Programm aus der Jugend drauf findet. Und sollte man sich das Kopieren selbst nicht zutrauen, findet man sicher jemanden, der einem da hilft. Die C64-Szene lebt. So, das war alles, was ich in einer Stunde unterbringen konnte. Wer noch mehr wissen will, dem empfehle ich das Buch über die 1541 von Carsten Schramm sowie das vom Autorenteam von Data Becker. Es gibt auch noch ein ausgezeichnetes Buch über die 4040 von Elia Gagne, mit Hilfe dessen man viele Designentscheidungen bei der 1541 besser verstehen kann. Und natürlich gibt es noch meinen Blog, pagetable.com. Den gibt es auch als Twitter-Feed. Ich schreibe jede Menge Artikel über Retro-Themen, insbesondere den C64. Das allermeiste aus diesem Vortrag basiert auf den Artikeln von meinem Blog. Dann bedanke ich mich herzlich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.